Herr Dr. Weser, vielen Dank, dass Sie sich für unser heutiges Interview Zeit genommen haben. Sie sind
Sehr gerne.
Leiter der Steinambulanz und Leiter der Ambulanz für Andrologie und erektile Dysfunktion an der MedUni Wien.
Genau.
Ich würde Sie heute gerne zum Thema Nierensteine befragen. Können Sie uns vielleicht ein bisschen etwas zu Beginn über die Aufgabe und Funktion der Nieren einmal näher bringen?
Also die Nieren, die sind ein Filterorgan unseres Körpers. Die brauchen wir, um das Blut wieder aufzufrischen, um teilweise auch Giftstoffe auszuschwemmen und um unseren Flüssigkeitshaushalt zu regulieren, auch im Sinne von einem hormonproduktiven Organ, was auch auf den Blutdruck letztendlich Auswirkungen hat. Aber eigentlich ist es ein Filterorgan.
Filterorgan für die Giftstoffe aus dem Körper.
Genau.
Was kann man sich unter Nierensteinen vorstellen? Wie entstehen sie, beziehungsweise woraus bestehen Nierensteine?
Nierensteine sind eigentlich so Zusammensetzungen von einzelnen Kristallen. Und die können so dicht zusammenwachsen, dass die bis zu einem Stein anwachsen, der aber von 1 Millimeter bis 5 Zentimeter alle Größen haben kann. Und entstehen tun solche Steine meistens multifaktoriell. Was heißt das? Es gibt oftmals nicht diesen einen Grund, wo man den Finger drauflegen kann und sagt, das ist jetzt der Grund, warum der Stein gekommen ist. Ein sehr wichtiger Faktor in der Steinentstehung ist die Trinkmenge. Man muss sich das so überlegen, wenn man wenig trinkt, produziert man wenig Harn und dieser Harn ist konzentrierter. Das ist ähnlich wie so ein Glas Wasser. Wenn das nur halb voll ist und ich da 3 Löffel Salz reingebe, dann löst sich dieses Salz schwerer auf, als wenn das Glas ganz voll ist. Und genauso ist es auch beim Urin. Wenn der Urin konzentriert ist, dann sind diese Kristalle im Harn vielleicht nicht aufgelöst und können sich dann einfacher zusammenfinden und binden. Das ist ein Grund, warum Steine kommen können, aber es gibt auch andere. Es gibt auch teilweise Erkrankungen, die mit der Steinbildung verbunden sind, wo dann Kristalle in den Nieren, im Nierengewebe sich bildet und diese Kristalle dann weiter wandern in das Nierenhohlraumsystem und dort entweder Nierensteine oder wenn die dann abfallen in den Harnleiter, auch mal Harnleitersteine bis zu Blasensteine machen können.
Wie lange dauert es denn, oder kann man sagen, wie lange dauert es, bis aus Kristallen wirklich so ein großer Nierenstein entsteht?
Es gibt ja verschiedene Arten von Steinen, das hatten Sie vorhin auch schon angesprochen, die auch sich sehr unterschiedlich verhalten. Es gibt diesen klassischen Calciumoxalatstein, das ist der häufigste Stein, den wir in unseren Breitengraden finden. Das ist ein eher langsam wachsender Stein. Mit langsam meine ich, der wird wahrscheinlich über mehrere Monate langsam größer werden. Aber es gibt auch andere Steinarten wie Infektsteine, sogenannte Struvitsteine. Das sind Steine, die in einem infizierten Harn sich sehr leicht bilden. Und die können auch in kürzester Zeit sehr groß werden. In kürzester Zeit heißt, in wenigen Wochen kann da wirklich ein Stein von 0 auf 100 wachsen. Und wenn mal ein Stein da ist, das ist wie so ein Samen, da können sich die Kristalle leichter dran haften. Und dann wächst dieser Stein natürlich.
Und gibt es irgendwie Früherkennungszeichen oder Symptome, die Patienten zeigen, dass man sagt, Achtung, jetzt muss man aufpassen, dass nicht ein Nierenstein entsteht?
Häufig entdecken wir Steine in der Niere eher als Zufallsbefund im Rahmen von irgendeiner Abklärung. Wenn da mal eine Computertomographie oder ein Ultraschall der Nieren gemacht worden ist, dann sieht man da Steine, weil Steine in der Niere häufig asymptomatisch sind. Gerade wenn die klein sind und in irgendeinem Nierenkelch liegen, dann spürt man das häufig nicht. Meistens kommen die Patienten dann ins Krankenhaus, wenn sie so eine Nierenkolik entwickeln. Das heißt, der Nierenstein, der geht dann irgendwann auf Wanderschaft und rutscht dann runter in den Harnleiter. Und da kann es sein, der Harnleiter ist eine sehr zarte Struktur, da bleibt er dann stecken und das tut extrem weh. Das sind dann diese klassischen Nierenkolik-Schmerzen und das spürt man dann schon. Sonst Früherkennung, teilweise sieht man ein bisschen Blut im Harn, entweder mit dem bloßen Auge oder in einem Harnstreifentest. Das könnte schon so ein erster Hinweis auf einen Stein sein. Das heißt, bei Blut im Harn sowieso immer direkt zum Urologen, der soll das einmal.
Kann es auch verwechselt werden, anfangs mit einem Harnwegsinfekt oder wenn man, ja.
Natürlich, das ist diese klassischen Symptome, die auch bei einem Harnwegsinfekt auftreten können, aber halt ohne dieses Brennen beim Wasserlassen.
Ja.
Hat diese schmerzlose Makrohämaturie, das heißt, ich bin ganz erschrocken von der plötzlich roten Harnfarbe. Das wäre ein Zeichen, wo man da wirklich nachschauen kann. Eine andere Differentialdiagnose sind auch zum Beispiel Tumore in der Blase oder im oberen Harntrakt. Das heißt, bei Blut im Harn lieber einmal zu viel zum Urologen oder zu wenig.
Ja, auf alle Fälle. Wenn es dann wirklich so weit ist, Sie haben schon angesprochen, welche Methoden es gibt zur Diagnose, dass man sagt, ja, da ist wirklich ein Nierenstein.
Also die erste Diagnose ist immer, den Harn anzuschauen. Sind da Entzündungszeichen, dann spricht es vielleicht eher für eine Infektion, oder ist da isoliert Blut im Harn? Das spricht dann eher wieder für so einen Stein zum Beispiel. Und dann haben wir ein super diagnostisches Tool, das ist der Ultraschall. Tut nicht weh, kostet wenig Geld und ist keine Strahlenbelastung. Damit können wir in den Nieren sehr gut Steine darstellen und auch einen Hinweis darauf sehen, wenn der Stein im Harnleiter ist, dann gibt es oftmals so einen Rückstau von Harn. Das können wir gut sehen und auch Blasensteine, da kann man mit dem Ultraschall eigentlich ganz gut entdecken. Aber wenn die Steine sehr klein sind oder wir eben den Harnleiter auch interpretieren wollen, dann muss man dann ein Röntgen machen, entweder ein normales Abdomen-Leerröntgen oder eine Computertomographie ohne Kontrastmittel.
Und wenn Sie jetzt einen Nierenstein oder Nierensteine diagnostiziert haben, wie kann man die behandeln? Welche Methoden gibt es, die zu behandeln?
Da haben wir ein ganzes Bouquet an Therapien mittlerweile. Kleine Steine kann man teilweise auch beobachten. Wenn es so ein asymptomatischer Nierenstein ist, den man zufällig entdeckt hat, der sich wahrscheinlich nicht in der nächsten Zeit auf Wanderschaft begibt, dann kann man den auch mal nur beobachten. Gerade so Steine unter 5 mm. Da empfehle ich dann meistens eine Ultraschallkontrolle beim niedergelassenen Urologen alle 6 Monate. Wenn ein Stein dann aber auf Wanderschaft geht, im Harnleiter steckt, je nach Größe kann man da auch etwas zuwarten, teilweise auch mit Medikamenten, das Ganze unterstützen, dass der Stein vielleicht auch von alleine abgeht, weil sobald ein Stein mal in der Blase ist, hat er die größten Engstellen überwunden und wird dann meist mit dem Harn ausgeschieden. Und wenn das alles nicht hilft, wenn die Schmerzen sehr groß sind oder der Stein zu groß ist, dass wir nicht daran glauben, dass er von alleine abgehen kann, dann haben wir invasivere Therapien. Fangen wir da mal an mit der am wenigsten invasiven. Das ist die Stoßwellentherapie. Da wird von außen mittels Ultraschallwellen der Stein zertrümmert in Sandkorn kleine Fragmente, die dann wiederum mit dem Harn ausgeschieden werden. Das ist häufig schon ein ambulanter Eingriff ohne Narkose. Die Patienten kommen ins Krankenhaus, werden beschossen und gehen danach wieder nach Hause. Und die nächste etwas invasivere Therapie ist dann die Urethrorhenoskopie. Was heißt das? Das heißt, da geht man mit einer Kamera über die Harnröhre, über die Blase, in den Harnleiter bis auch in die Niere und kann da dann mit einem Laser zum Beispiel zerkleinern und dann die Fragmente rausholen. Das ist auch eine schöne nicht-invasive Therapie. Das heißt, wir müssen kein neues Loch stechen, wir müssen keinen Schnitt machen, wir gehen nur über bestehende Öffnungen, wirklich mit ganz feinen Instrumenten rauf in die Niere. Dafür brauchen wir aber in der Regel dann eine Narkose, um sowas durchzuführen und einen kurzen stationären Aufenthalt von 2 bis 5 Tagen, je nachdem. Und
Wie
die dritte
äußern sich?
Option,
Ja, Entschuldigung.
dass ich das noch fertig mache, die dritte Option wäre dann die perkutane Steinsanierung. Da wird die Niere von außen anpunktiert, auch wieder Ultraschall und Röntgen gezielt. Und damit kann man dann ein Instrument in die Niere einführen, mit dem man auch sehr große Steine sehr effektiv entfernen kann. Sprich, das machen wir gerade bei Ausgesteinen, die mehrere Kelche betreffen. Da ist das unsere Therapie der Wahl.
Herr Dr. Weser, wie äußern sich die Schmerzen bei Patienten? Das heißt, wo spüren Sie Schmerzen, dass man sagt, aha, das könnte ein urologisches Problem sein?
Dieser Stein in der Niere, wie schon gesagt, ist häufig asymptomatisch, den spürt man nicht. Oder manche Patienten spüren so ein Ziehen in der Flanke. Aber das ist wieder so ein Symptom, das spricht für ganz viele verschiedene Dinge. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Ziehen in der Flanke gleich ein Nierenstein ist, aber kann eben ein Hinweis darauf sein, wenn das häufiger auftritt, sehr störend ist oder sogar in Kombination mit etwas Blut im Harn, sollte man das abklären. Wenn der Stein dann in den Harnleiter fällt, dann passiert es häufig, dass der Harn zurückgestaut wird. Das heißt, der Stein blockiert den Abfluss von Harn, dann staut sich das Nierenbecken und das macht diesen ganz fürchterlichen Nierenkolikschmerz. Das ist so ein wellenartiger Schmerz, der kommt und geht und kommt und geht, aber wird meistens recht dramatisch beschrieben. Also da sind schon die gestandensten Patienten von meiner Ambulanzkabine kollabiert, einfach weil das
Vor
ein
Schmerzen.
Schmerz ist.
Ja, viel trinken haben Sie schon gesagt, Herr Dr. Weser. Gibt es noch andere? Ja, Sie sind brav. Ich habe auch was da. Gibt es noch andere Dinge, wie man Nierensteinen vorbeugen kann?
Die klassische Trias, gesunde Ernährung, abwechslungsreiche gesunde Ernährung, mediterrane Kost ist da immer hoch im Kurs, und eine Gewichtsnormalisierung, weil Übergewicht natürlich auch damit verbunden sein kann. Und sportliche Aktivität regt eben auch diese Nierenfunktion an und die Filterleistung. Und dadurch kann diese Kristallisation etwas unterbunden werden. Also viel trinken, Sport machen und gesund ernähren. Das wird
Und
Ihnen aber,
gesund
glaube ich, jeder
ernähren.
Arzt so beschreiben.
Darf ich noch ein Thema ansprechen, das Rauchen? Spielt das bei Nierensteinen auch eine Rolle oder eher dann bei anderen urologischen Erkrankungen wie Blasenkrebs oder
Genau,
so?
das Rauchen, da ist der Blasenkrebs das typische Risiko, was häufig aber auch unterschätzt wird. Also der Lungenkrebs beim Rauchen ist weniger relevant als das Blasenkrebs, ist viel häufiger. Für die Nierensteinbildung ist es wahrscheinlich von weniger Relevanz. Natürlich ist es schlecht für die Durchblutung der Niere, weil durch Rauchen die Gefäße einfach verengt werden. Und dadurch kann die Nierenfunktion langfristig abnehmen, aber in der unmittelbaren Entstehung der Steine hat Rauchen jetzt wahrscheinlich weniger einen Effekt. Oder zumindest noch kein nachgewiesen. Es kann ja sein, dass es auch da zu einer vermehrten Steinbildung führt.
Gibt es auch eine erbliche Veranlagung, um Nierensteine zu entwickeln?
Genau. Also gerade wenn in der Familie häufiger Steinerkrankungen auftreten, dann hat man da ein höheres Risiko. Es gibt auch gewisse genetische Erkrankungen, die mit einer Steinbildung assoziiert sind. Zum Beispiel ja, einzelne Erkrankungen. Und wenn man einmal einen Stein hatte, dann hat man ein sehr viel höheres Risiko, wieder einen Stein zu bekommen. Und wir sprechen davon 50% erhöhtes Risiko, in den nächsten 10 Jahren einen Stein zu bekommen, als die Vergleichsbevölkerung, die noch keinen Stein hatte. Also wenn man einmal ein Steinbildner war, dann wird man einmal bleiben. Was nicht heißt, dass man jetzt jedes Jahr da so eine Nierenkolik erleiden muss, sondern das heißt, dass man als Steinbilder regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen machen sollte, damit man, wenn Steine auftreten, die am besten frühzeitig erkennt und am besten minimal invasiv diese Steine auch wieder losbekommt.
Herr Dr. Weser, vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas, das Sie Menschen gerne mitgeben möchten, um vielleicht urologischen Erkrankungen so gut man kann vorbeugen?
Also ich bin ein großer Verfechter und Fan der Metaphylaxe. Metaphylaxe ist, wenn mal ein Stein da gewesen ist, dann wird man sich auf Ursachensuche machen, warum ist dieser Stein gekommen, und kann theoretisch auch gezielte Maßnahmen setzen, damit so ein Stein nicht mehr auftritt. Und das bieten wir zum Beispiel in der Klinik an für unsere Hochrisikosteinbildner, die schon mehrmals Steine hatten oder auf beiden Seiten oder Begleiterkrankungen haben. Da wird der Harn analysiert, der Stein wird analysiert, aus was der zusammengesetzt ist. ein bisschen Blut abgenommen, um einfach Begleiterkrankungen auszuschließen. Und damit kann man das Risiko zum Teil schon sehr gut eingrenzen und auch eine Ursache finden, warum so ein Stein jetzt auftreten könnte. Und dann gerade mit der Steinanalyse kann man den Leuten diätetisch nochmal extra Tipps geben. Dann reicht nicht nur die Aussage, ernähren Sie sich gesund, sondern bei Calciumoxalatsteinen können wir zum Beispiel sagen, probieren Sie auf oxalathaltige Nahrungsmittel zu verzichten. Und dafür brauchen wir aber dann die Steinanalyse und die Harnanalyse, um da eine adäquate Aussage treffen zu können. Und das wird noch etwas stiefmütterlich behandelt in Österreich. Gleich. Das wird noch etwas stiefmütterlich behandelt in Österreich. Aber ich bin dabei, das in die Welt zu tragen und hoffe, dass die Patienten das auch dann aktiv einfordern. Ein informierter Patient ist ja das Beste, was einem unterkommen kann. Wenn der zum Urologen geht und sagt, ich hatte schon mehrmals Steine, kann man da nicht mehr ein bisschen genauer nachschauen? Dann kann der Urologe natürlich das in die Wege leiten oder sagt halt, dann gehen Sie am besten in so eine Steinambulanz in der Klinik. Die können das sicher machen.
Dankeschön, Herr Doktor. Das war jetzt ganz, ganz wichtige Abschlussworte von Ihnen. Und das ist auch das, was wir gerne erreichen möchten, diese wichtigen Informationen weiterzutragen, an die Menschen draußen, an Patientinnen, an Betroffene. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview. Und ich hoffe, wir haben noch einmal die Gelegenheit, miteinander zu plaudern. Sie haben so viele wichtige Themen.
Gerne.
Einen schönen Tag noch und
Ebenso.
herzlichen Dank.
Wiedersehen.
Wiedersehen.